Wir schaffen das.
Yes, we can.
Ich habe immer die Schuld.
Die Rente ist zu.
Haut auf Ihre Stadt.
Mr. Gorbatschow.
Ein Satz für zwei. Mit Schrag und Schröder.
Hallo, hier ist Hendrik Schröder.
Und Christoph Schrag, hallo.
Heute:
Ein Narzisst liebt weder die anderen noch sich selbst.
Erich Fromm hat das gesagt. Psychoanalytiker und noch einiges mehr. Ein Narzisst liebt weder die anderen noch sich selbst. Obwohl man genau genommen sagen muss, der hat das ja nicht gesagt, sondern geschrieben. Das war sein Job, Dinge zu schreiben.
Hat er gemacht, ne?
Ich glaube, es gibt kaum einen weiteren Psychologen, Philosophen aus dem vergangenen Jahrhundert, dessen Zitate einem bei der Suche nach Wahrheiten und Erkenntnissen über den Menschen öfter begegnen als Erich Fromm, oder?
Haben oder sein, habe ich damals geliebt. Ne? Die Kunst zu lieben ist, glaube ich, ein Standardwerk für viele, die sich das erste Mal so richtig tiefere Gedanken über Sinn und Unsinn von Beziehungen machen. Und ich glaube, dass Erich Fromm einen großen Einfluss auf die Sinnsuche von so oft jungen Leuten hat, die sich eben anfangen, Fragen zu stellen. Und das, obwohl er Zeit seines Lebens, also er ist ja schon seit 1980 tot, unter seinen wissenschaftlichen Kollegen eher so ein bisschen belächelt gefühlt haben dürfte, weil er zu populär und zu gegenständlich geschrieben hat vielleicht.
Also ich glaube, da könnten wir 25 Folgen draus machen, nur über Sätze, die Erich Fromm gesagt bzw. geschrieben hat.
Dann nehmen wir vielleicht erstmal einen, oder? Nehmen wir den hier. Den findet man übrigens im Büchlein Die Kraft der Liebe, was aber, glaube ich, posthum als aus verschiedenen Schriften zusammengesetzt wurde.
Ein Narzisst liebt weder die anderen noch sich selbst.
Also was ist dran an diesem Satz? Und welche Gültigkeit hat er denn heute noch? Oder vielleicht heute umso mehr sogar? Das wollen wir mit Hilfe von einigen Interviews mit Psychologen klären in dieser Ausgabe von Ein Satz für zwei.
Narzissmus war ja in den vergangenen Jahren ziemlich stark in den Medien. Oder wie ist deine Beobachtung? Es war schon ein riesiges, riesiges Thema. Bücher wurden dazu geschrieben, Zeitschriftentitel gemacht, die Selfie-Generation, die Generation, soziale Netzwerke, alles Dinge, die den Narzissmus befeuern oder vermeintlich befeuern. Dann die neuen Helikoptereltern, wie sie heißen, die sich nur noch um ihre Brut kümmern, die sich eher wie Angestellte der Kinder als wie Erziehungsberechtigte aufführen und die dann auch angeblich mit dafür sorgen, dass aus den Kindern Narzissten werden. Als ich den Satz gelesen habe, habe ich mich erstmal gefragt, dachte, Narzissmus, das ist ja erstmal Selbstliebe, oder? Also wieso ist das eigentlich so negativ definiert bei uns?
Also die Psychologie unterscheidet ja schon zwischen gesundem und gestörtem Narzissmus. Ne? Also Psychoanalytiker Hans-Joachim Marz hat mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben und gilt als eine Art Koryphäe seiner Zunft. Mhm. Der unterscheidet das genau so. Ne? Und ich glaube nicht nur er. Also gesunder Narzissmus muss natürlich sein für ein stabiles Selbstwertgefühl.
Gesunder Narzissmus.
Genau. Mhm. Und das nennt er eben eine gute Selbstliebe. Mit sich im Reinen sein. Ne? Keine überhöhten Ansprüche an sich selbst.
Also sich so ganz okay finden.
Ja, ich bin okay, du bist so ungefähr, ne? So wie ich eben bin.
Das werden wir noch zu klären haben, wie narzisstisch du bist.
Also so wie ich bin, ne?
Ja,
das ist gut.
Schon.
Ja, also machen wir später mit dem Narzissmus von uns. Aber so ein gestörter Narzissmus, dem liegt eben ein gestörtes Selbstwertgefühl zugrunde, was permanent gefüttert werden muss. So sagt es Hans-Joachim Marz.
Ein narzisstischer Mensch ist im Grunde genommen eben so seelisch beschädigt, so egoistisch, dass er sein ganzes Leben darauf ausrichtet, was kann ihm dienen? Also auch andere Menschen oder Sachen oder Beziehungen, wie kann ich die so nutzen und benutzen, dass sie mir dienen? Das heißt, der narzisstisch gestörte Mensch ist eben so selbstwertgestört, so selbstunsicher, dass er alles tut und sucht und braucht, was ihm stabilisieren könnte, was ihn aufwerten könnte. So bleibt im Grunde genommen keine Einfühlung, also keine Empathie für das, was andere Menschen brauchen, wie es anderen Menschen gehen. Und deshalb ist am Ende die narzisstische Störung sozial störend.
Also heißt, der Narzisst fühlt sich innerlich eigentlich total klein und deswegen muss er von außen immer ganz viel haben, um das irgendwie zu kompensieren.
Genau. Hans-Joachim Marz geht davon aus, dass 4-5% der Bevölkerung davon mehr oder weniger stark betroffen sind. Finde ich gar nicht so wenig.
4-5% ist nicht so wenig. Also die Psychologin Bärbel Wadetzki, mit der ich gesprochen habe, die mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben hat, die definiert es, glaube ich, ganz ähnlich wie Herr Marz in etwas anderen Worten.
Also in der Regel ist es so, dass diese Menschen sehr stark angewiesen sind auf die Anerkennung und die Beachtung von außen. Einfach deshalb, weil sie selber sich diese Anerkennung gar nicht geben können aufgrund ihrer Selbstzweifel. Das heißt, es sind Menschen, die sich sehr stark in den Vordergrund spielen, nicht immer, aber sehr häufig, die versuchen, das Gegenüber sozusagen dazu zu bringen, ihn zu beachten. Das heißt, sie werden immer etwas Besonderes sein, etwas Besonderes ausstrahlen. Es sind sehr häufig charismatische Menschen, die auch eine sehr gute Art haben zu reden. Man spricht auch manchmal davon, dass es Menschenfänger sind. Also die können wirklich Leute anziehen mit ihrer Ausstrahlung. Aber sie sind sehr auf sich selber fixiert. Das heißt, sie werden selten fragen, wie geht es dir?
Also wenn ich das höre, was Bärbel Wadecki erzählt, mir fallen, und das meine ich jetzt nicht bösartig oder gehässig oder so, aber mir fallen sofort Leute ein, gerade in unserem Metier, Medienlandschaft, Radio, Fernsehen, auf der Bühne stehen und so, wo ich sage, das sind ganz klar Narzissten und ich finde, auf die passt auch diese Definition vom gestörten Narzissmus. Also gerade diese Mischung aus, das sind charismatische Leute, die Menschenfänger hat Frau Wadecki das jetzt genannt, das ist, ein bisschen wertend, aber ich weiß sofort, was sie damit meint, ne? Die dich umgarnen, die dich umarmen, die, wo du auch das Gefühl hast, wenn du deren Aufmerksamkeit hast, du wächst ein bisschen, alles wird irgendwie...
Ja. Strahlt auf dich ab.
Ja,
ne?
so ein bisschen besser und ein bisschen wertiger und so, aber eigentlich hast du dann manchmal das Gefühl, wenn du darüber nachdenkst, wie ist eigentlich das Verhältnis zu dem oder zu der, das ist gar keine gegenseitige, gar keine freundschaftliche Ebene, oder? Du weißt, von was für einem Typus ich spreche, oder?
Ich finde, dass sozusagen in beruflicher Hinsicht, ich weiß, was du so für, also auf wen du so anspielen könntest dabei oder was du für Persönlichkeiten meinst,
gar keine konkreten Persönlichkeiten.
Ja. Aber ich finde es immer so schwer zu sagen, weil man das Private ja gar nicht kennt. Ne? Also es kann ja auch sein, dass die dann im Privaten total umschalten und dass das sozusagen nur so eine öffentliche Darstellungsform ist, weil das in den Medien eben so ist. Ich muss so irgendwie an Freundschaften tatsächlich denken, und finde es auch da immer noch schwierig, das so zu attestieren, ne? Weil es halt so schwer zu sagen ist, wie nah man wirklich an den Leuten dran ist. Aber so dieses Gefühl, da könnte irgendwie was nicht in Ordnung sein, das kenne ich auch. Aber auch die Faszination zum Beispiel, ne? Die Faszination, die solche Leute ausüben. Also ich muss in meinem Freundeskreis an ganz konkret eine Person denken, wo ich jetzt aber nicht genau weiß, ob man das tatsächlich eine Störung nennen kann, ne? Aber das ist unfassbar charismatisch, immer im Mittelpunkt. Also du bist auch toll, und das macht echt super viel Spaß, das Zusammensein, ne? Aber immer im Mittelpunkt, nie ganz bei dir. Also es ist schon zwiespältig. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, da liegt eine Störung vor, so, ne? Weil das würde ich mir einfach nicht
Es geht ja jetzt auch nicht darum.
Und da gibt es auch Gespräche, intime, wo ich auch gefragt bin, so, ne? Das schon. Mhm. Ja.
Es geht ja jetzt auch nicht darum, dass wir darüber richten oder Leute einordnen oder so. Ich habe nur gedacht, was die Psychologen und Therapeuten erzählen, was ja auch einen gewissen wissenschaftlichen Hintergrund hat, kann man es anwenden auf die eigene Lebensrealität? Findet man das? Ja. Und ich muss sagen, in meinem Umfeld ja.
Ja, ich glaube auch. Aber das Perfide an diesem gestörten Narzissmus ist ja, so sagt es ja zumindest Hans-Joachim Marz, und ich finde, das klingt auch logisch, das hört nie auf.
Das hat immer eine endlose, süchtige Tendenz, weil es keine natürliche Befriedigung der innersten Dürftigkeit geht. Ich will verstanden und bestätigt sein, so wie ich bin und nicht durch Leistung.
Es ist ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, total bemitleidenswert, ne? Ja. Auch wenn diese Menschen das gar nicht so ausstrahlen. Also ich glaube, wenn man Narzissten begegnet, ist man oft total beeindruckt. Und das scheinen ja oft Leute zu sein, die nach außen unerschütterliches Selbstbewusstsein haben, die strahlen, ne? Die sich alles Mögliche trauen, die smart und bestimmt rüberkommen.
Hm. Manche trauen sich aufgrund von einer narzisstischen Störung ja auch viel mehr zu, als sie eigentlich können, und haben dann trotzdem Erfolg damit, eben weil sie das so sehr wollen, weil sie so vehement alles drauf setzen, anerkannt und geliebt zu werden. Ich meine, es gibt Leute, die werden deswegen Präsident.
Ich wusste, dass das kommt.
Obwohl alle wissen, er kann das nicht.
Ja,
Und er macht es trotzdem.
Ja. Aber was ich meine, ist, dass Narzissten eigentlich ja Leid tun müssen. Wobei das jetzt bei einem Herrn Trump ein bisschen schwer ist, dass der einem Leid tut. Ne? Obwohl wir sie ja eigentlich erstmal bewundern für das, was sie alles machen, was sie alles ausstrahlen. Denn so richtig ankommen bei sich selber oder bei anderen, das kann ein Narzisst ja nie. Der kann nie richtig glücklich und zufrieden sein mit sich und seinem Werk, weil dieses Gefühl des Mangels nie weggeht. Also so meint es auf jeden Fall die Psychologin Katharina Schuldner, die in ihrer Praxis in Wien Menschen behandelt, die seelische Opfer von Narzissten geworden sind.
Das beruht ja die Selbstliebe sozusagen nicht wirklich auf dem wahren innersten Selbst, sondern ist immer angewiesen von der Rückmeldung anderer. Das heißt, es ist natürlich sehr instabil. Für eine Zeit kann das natürlich auch Glück in dem Sinn vorgaukeln, ja, indem man, so wie es zum Beispiel bei einer Konsumgesellschaft ist, ich kaufe was, ich führe mir sozusagen von außen etwas zu und habe momentan das Gefühl, dass ich befriedigt bin. Aber letztlich ist es ein Fass ohne Boden, weil ich nie zu einer wirklichen inneren Zufriedenheit oder zu Glück kommen kann. Und letztlich sage ich einmal, andere Menschen oder zwischenmenschliche Beziehungen ausbeuterisch sind. Und meiner Meinung nach kann sowas Negatives oder so negative Verhaltensweisen nie zu wahren Glück oder zu wahrer Liebe führen.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich schon ab und zu in meinem Leben mal drüber nachgedacht habe, wie narzisstisch ich eigentlich bin und ob ich Narzisst bin. Weißt du warum? Und das ist ja bei dir ähnlich, wenn ich mir anschaue, was wir machen und wo es uns immer wieder hintreibt. Das sind immer Sachen, wo man zumindest in gewissem Maße auf dem Podium steht. Entweder in Wirklichkeit, weil man auf Bühnen steht, weil man vor der Kamera steht, weil man vor dem Mikrofon ist und Leute einem zuhört und so, habe ich schon gedacht, woher kommt das denn eigentlich, dass es mich jetzt, aber bei dir ist es ja ganz genauso, immer dahin zieht? Ist das irgendein Mangel? Ist das eine Störung und ich brauche die ganze Zeit diese Aufmerksamkeit? Ich will jetzt hier keinen Selbsttherapie-Podcast machen oder so, das nur als Intro, weil wenn ich mir das auch anhöre, was Frau Schuldner gerade gesagt hat, dann muss ich sagen, es gibt wahrscheinlich doch einen Unterschied zwischen einer narzisstischen Störung und, sagen wir mal, Eitelkeit oder auch der Lust daran, im Mittelpunkt zu stehen. Das ist nicht sofort gleichzusetzen, weil ja, ich glaube, man kann schon auch Bock haben, wahrgenommen zu werden und einen Beruf zu machen, der in der Öffentlichkeit stattfindet und trotzdem sowas wie wahre Liebe und wahres Glück und keinen ständigen Mangel empfinden.
Ja, ich denke auch. Also ich glaube, deswegen bin ich mir auch immer so vorsichtig mit dieser Zuweisung, ne? Oder dass man dann gleich irgendwie eine Krankheit irgendwie so attestiert. Denn das darf ja schon auch Spaß machen. Also ein Beruf darf ja Spaß machen. Und wenn du eben Spaß dabei hast, so wie wir, Geschichten zu erzählen oder irgendwie was rüberzubringen oder so, dann ist das ja auch... Dann darf das irgendwie als Spaß wahrgenommen werden, auch so zu agieren. Und gleichzeitig aber habe ich zum Beispiel das Gefühl, da auch in der Verantwortung zu sein, Pflicht zu haben und einen Dienst zu tun, der mir sozusagen ob meiner Fähigkeiten, die mir auch von anderen attestiert werden, der mir sozusagen so zufällt. Ne? Mhm. Das ist eine Aufgabe, die kann ich erledigen, die kann ich erfüllen, die macht mir auch noch Spaß. Mhm. Also das heißt...
Ein paar Euro kriegst du auch noch dafür.
Genau, das ist ja die Grundvoraussetzung in dieser Gesellschaft. Aber wir haben ja schon am Anfang gesagt, es gibt einen gesunden Narzissmus und der muss auch sein. Also das gesunde Selbstwertgefühl. Andere Leute fühlen sich vielleicht gar nicht wohl in der Öffentlichkeit, haben ein Problem damit, dass sie angeschaut werden. Mhm. Auch das kann ja möglicherweise sogar so eine gewisse Eitelkeit dahinter stecken, ne? Dass man Angst vor einer Bewertung hat, weil man sich selber eigentlich besser bewertet, als Leute einen bewerten würden, die einen da stehen sehen. So, ne? Also auch das kann ja eine Umdrehung sein. Nee, lass mal lieber, werden meinem Selbstbild gar nicht gerecht. Ne? Denn man wird ja nicht nur mit Lob überschüttet, wenn man sich da hinstellt, wo wir uns eben hinstellen oder andere ja noch viel mehr in der Öffentlichkeit stehen. Mhm. Auch das muss man ja aushalten und ich glaube, da wäre jetzt ein Narzisst schlecht beraten. Das sieht man ja an Trump, wie der dann reagiert. Ne? Und vielleicht ist es eben auch, vielleicht muss man da nicht unbedingt eine narzisstische Störung drin sehen, wenn Leute immer vor der Kamera stehen, sondern kann auch sagen, okay, es sind Leute, die das auch ertragen können, wenn andere Leute die total doof finden.
Ein Narzisst liebt weder die anderen, noch sich selbst.
Weißt du, was ich mich jetzt an diesem Punkt der Diskussion frage? Ich frage mich, wie wird man denn eigentlich Narzisst?
So, welche Berufsschule muss ich da besuchen? Oder weißt du gar nicht? Die erste narzisstische Grundschule.
So. Nein, ich meine, dass manche eine narzisstische Störung bekommen und andere eben nicht. Also wenn ich zurückdenke, wo entstehen Eigenschaften und Prägungen von Menschen? Im Babyalter, im Kleinkindalter. Und Babys und Kleinkinder sind alle Narzissten. Das sind alles egozentrische, ich schreiende Würmer, denen alles und alle anderen scheißegal sind. Das ist erstmal so.
Da wird sofort ein Bild vor Augen. Ja, das stimmt. Erstmal, aber ich meine, das hat auch wieder da, ne? Das hat ja eine Funktion gewissermaßen, damit diese elementaren Grundbedürfnisse in dieser fragilen Entwicklungszeit auch garantiert gedeckt werden. Anders reagieren wir als Eltern ja auch zum Teil gar nicht, wenn dann nicht geschrieben wird.
Ich reagiere auch dann nicht. Nein, doch. Ja, genau. Und dann kommt irgendwann der Punkt, vielleicht ab dem dritten oder vierten Lebensjahr, da entwickeln die Kinder eben Empathievermögen oder auch nicht. Warum werden die meisten dann, sage ich mal, sozial unauffällig, mitfühlend, empathisch, mehr oder weniger, aber andere eben gar nicht?
Ja, und das kann ja schon sein, dass das mit den Eltern zu tun hat.
Muss
oder?
Ja.
Also, beziehungsweise mit der Bindung.
Wir sind ja immer schuld.
Also, du kannst ja überall auch lesen, Kinder müssen ihre Emotionen ausleben dürfen. Ne? Und es gibt halt total verwöhnte und mit viel Aufmerksamkeit verhätschelte Kinder, die aber nie das ausleben dürfen, was sie fühlen. Weil die Eltern das nicht zulassen, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und dann gibt es noch einen anderen großen Fehler, den Eltern offenbar manchmal machen, ob nun, weil sie auch nicht anders können oder warum auch immer, der zu einer narzisstischen Störung führen kann, sagt zumindest Hans-Joachim Marz.
Also schon als Kind, vor allen Dingen schon als kleines Kind, hat dieser Mensch, ein solcher Mensch, nicht erfahren können, hinreichend bestätigt und verstanden zu sein. Also letztlich fühlt sich nicht geliebt, sondern er musste irgendwelche Erwartungen erfüllen, hatte keine Eltern, die bereit gewesen wären oder in der Lage wären, das Kind, wie wir es sagen, auch zu spiegeln, also zu erkennen, wie ist dieses mein Kind. Die meisten Eltern haben dann eine Vorstellung, wie ihr Kind sein soll und tragen diese Erwartungen an das Kind heran. Das führt aber eben zu einer Selbstwertstörung. Das Kind muss Erwartungen erfüllen und kann nicht die eigenen Möglichkeiten entdecken.
Ja gut, wenn man das weiter spinnt, kann ich mir schon vorstellen, dass so etwas, also solche Verhältnisse, wie Herr Marz das da beschreibt, für eine Kinderpsyche kaum auszuhalten ist. Denn ein Kind hat ja noch keine Tools zum Reflektieren, hat keine Möglichkeiten, damit umzugehen. Also es kann sich ja nicht abwenden oder so.
Jetzt heißt es ja, ne? 4-5% der Bevölkerung sind von einer narzisstischen Störung betroffen. Ja. Tendenz übrigens
vorhin schon erzählt, dass Herr Marz das so einschätzt.
Genau, ja. Aber Tendenz steigend, weil diese Gesellschaft offenbar immer ich-bezogener wird, also immer egozentrischer. Und das ist dann klar, dass viele zu Narzissten werden. Wenn du jetzt so dein Umfeld beobachtest oder überhaupt die Gesellschaft, hast du den Eindruck, das stimmt? Also wird es schlimmer oder ist das so ein typisches Ding, so, früher war alles besser?
Nee, finde ich ehrlich gesagt nicht, dass das stimmt. Ich finde, es kommt immer darauf an, wo du hinschaust. Und möglicherweise sehen wir narzisstische Störungen ja heute einfach leichter. Vielleicht hat sich die Aufmerksamkeit dafür sensibilisiert. Es gibt einfach immer mehr Möglichkeiten, dass Narzissmus auch sichtbar wird. Vorhanden ist und war, und das muss ja auch so sein, Narzissmus aber immer schon. Also ich sehe das so ähnlich wie die Psychotherapeutin und Buchautorin Bärbel Wadetzki.
Also ich glaube, was wir in unserer Gesellschaft haben, ist, dass wir sehr viel mehr Orte haben und Spielplätze, sag ich mal, haben, wo wir unsere narzisstische Bestätigung finden können. Also gerade auch die sozialen Medien, wo es ja sehr viel um Bewertung geht. Bin ich gut oder bin ich schlecht? Das ist ja auch eher ein narzisstisches Denken, dass es immer um diese Qualität von richtig, falsch, besser und schlechter geht. Und da haben wir natürlich jetzt im Moment eine Zeit, wo wir unsere Selfies zu Tausenden produzieren können, ins Netz stellen und dann den Applaus bekommen. Das ist natürlich schon eine narzisstische Haltung. Das heißt aber nicht, dass jetzt alle Leute unbedingt eine narzisstische Diagnose kriegen müssen. Aber es ist doch eine sehr starke Außenorientierung und eine Orientierung auf die Meinung der anderen.
Also da muss man doch schon sagen, dass sich die Gesellschaft ganz schön verändert hat, oder? Auch was das Werteverständnis angeht. Also genau wie Frau Wadetzki das beschreibt. Also das ist doch schon narzisstischer Stress, in dem wir leben oder dem wir uns zumindest entweder ja hingeben oder auch entziehen müssen, ne? Also abschalten.
Ja, ich glaube, man kann es so sagen, dass wir insgesamt weniger Anerkennung bekommen für das, was wir sind und stattdessen immer mehr für das, was wir tun, was wir besitzen und darstellen.
Oh, Wahnsinn, du kannst doch auch so ein Erich Fromm Nachfolger werden.
Ja, Erich, ne? Schröder Fromm. Nein, also warum ich da auch so ein bisschen gegen argumentiere, ist, weil ich diesen Kulturpessimismus etwas altbacken finde, also diesen digitalen Kulturpessimismus. Wenn man, was ich mir einbilde, auch noch ziemlich viel mit jüngeren Leuten zu tun habe, für die das völlig normal ist, dass sie auch in der virtuellen Welt leben und auch mit Likes und Klicks und so viel Freundschaftsanfragen leben, dann habe ich schon manchmal das Gefühl, dass die mittlerweile zwei Ichs haben. Die haben ein reales und ein virtuelles. Und die werden selber sagen, wo ist das Problem? Also das heißt ja nicht nur, weil ich es geil finde, meine Strandfotos bei Instagram reinzustellen und mich freue, wenn ich 27 Herzchen dafür bekomme. Das ist ein Teil von mir, aber das heißt nicht, dass ich abends ins Bett gehe und denke, ich bin 27 Herzchen und nicht 29 Herzchen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Also, wenn man es als Spiel begreift, ne, sozusagen. Also,
ja, aber ich glaube, viele machen das auch. Ich sehe halt diesen Untergang nicht, dass wir alle nur noch danach hecheln. Klar gibt es Leute, die so draufkommen und für die das wahnsinnig wichtig wird, aber ich glaube, dass ganz viele Leute auch das komplett trennen können, was das wahre Leben ist und was ein paar Herzchen auf Insta sind.
Ja, das ist halt wieder die Frage danach, muss die Gesellschaft vor solchen Entwicklungen geschützt werden oder sind wir alle...
Wie oft willst du noch Gesellschaft sein?
Was ist denn mal die Gesellschaft? Wir müssen das ja gemeinsam entscheiden, sind ja nun mal alle zusammen. Ne? Und muss man einzelne Individuen sozusagen vor diesen Entwicklungen schützen, weil die angreifbarer sind dafür, das kann man ja dann sagen. Ne? Also, dass zu viel soziale Medien schlecht für manche Kinder oder für manche Menschen eben sind, weil die da keine Abwehrkräfte sozusagen gegen haben. Aber insgesamt bin ich auch immer eher der Meinung, wir halten schon so einiges aus und man kann mit einem pfiffigen Kopf schon auch dahinter blicken und das traue ich auch Kindern irgendwie zu. Aber für andere muss man irgendwie vielleicht sagen, da sind viel mehr Trigger. Da,
ja, klar.
Um so eine narzisstische Störung zu starten.
Aber ich glaube schon, dass es nicht, dass wir nicht durch soziale Netzwerke narzisstische Störungen bekommen, sondern dass die durch soziale Netzwerke eher eine Fläche bekommen, um sich darzustellen, um vielleicht auch gefüttert zu werden.
Aber man kann sagen, dass wir durch soziale Netzwerke narzisstisch gestörte Präsidenten bekommen.
Das hast du gesagt. Also was ich weiß, ist, dass Social Media Output mir anzugucken, nicht nur den von Trump, macht mich definitiv schlechter drauf. Also jetzt mal in die Umkehrrichtung, weil alles toll bei denen, Wahnsinn, wo die so schon wieder sind, wen die im Arm haben, was die machen, oh, wie lecker das Essen bei denen, lecker Pommes bei mir. Und dann frage ich mich aber immer, soll ich das jetzt auch machen? Also ich hatte neulich mal drüber nachgedacht. Ich hatte mal gedacht, ich mache das jetzt mal einen Monat und hau mal alles in alle Netzwerke, was ich so mache, wie die anderen auch. Ey, guck mal hier, ich habe Bruce Springsteen gesehen,
toller Parkplatz gefunden.
Ja, toller Parkplatz. Ja, grüne Plakette, Alter. So, aber ist mir irgendwie zu doof. Weiß ich nicht, ob das vielleicht ein gutes Zeichen dafür ist, dass mein Narzissmus nicht so wahnsinnig riesig ausgeprägt ist oder ob der
eher
an anderer Stelle geführt
wird. Oder schlechtes Zeichen, dass du einfach mit dieser Gesellschaft nicht mehr mitkommst.
Also ich glaube, es geht um diesen Leistungsgedanken, das sollten wir uns mal angucken, durch diesen ständigen Konkurrenzdruck, weil Leistung so irre wichtig ist. Ob das jetzt, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger aktiv auf sozialen Netzwerken, weiß ich nicht. Aber Profit ist so wichtig, dass es immer öfter passiert, dass wir quasi unser gesamtes Leben ausbeuten, um dem nachzukommen, um da zu bestehen. Und ich glaube, dass das schon den Narzissmus auf jeden Fall total fördert.
Ein Narzisst liebt weder die anderen noch sich selbst.
Ja, und da wir beide nicht die ganze Menschheit retten können, zumindest nicht gleich
die Gesellschaft,
retten wir jeden Podcast. Können wir halt nicht. Bleibt eigentlich ja nur die Frage, wie gehen wir denn jetzt mit Narzissten um? Als Gesellschaft. Denn die begegnen uns ja täglich bei der Arbeit, in Beziehungen, in Familien. Immer von diesen 4-5% steht einer auf der Matte.
Naja, ist schon bemerkenswert, wenn man Artikel darüber liest, was ich gemacht habe, so ein paar auch Interviews mit Therapeutinnen und Therapeuten, dass manche Menschen doch enorm unter Narzissten leiden. Ja, dass die Nähe zu einem Narzissten so ein ganzes Leben zerrütten kann. Das war mir vorher ehrlich gesagt nicht so klar. Also man kennt diese Typen, die nerven mal und da wird man vielleicht auch dann mal enttäuscht, weißt du, und so. Aber dass man tatsächlich ein Leben, eine Existenz, eine Karriere zerrüttet wird, eben durch solche Leute und durch solche Verbindungen. Ich dachte bisher immer, das sind halt unangenehme Menschen, mit denen man letztendlich keine Verbindung bekommt. Also lässt man sich eben nicht auf sie ein. Aber siehe Charisma, Energie etc., was viele Narzissten aufbringen, so einfach ist es nicht.
Also ich glaube, unter narzisstischen Menschen, wenn man die jetzt direkt im Umfeld hat, da kann man so sehr leiden, weil die ja einfach gar nicht verstehen, was die da machen. Ich glaube, dass das vielen Menschen passiert, dass sie dann sehr lange an sowas festhalten auch. Dass sie dem Chef dann doch beweisen wollen, hey, ich bin ein super Mitarbeiter, oder der Frau doch zeigen wollen, hey, ich bin doch liebenswert, beachte mich. Also die also bei sich selbst versuchen, alles Mögliche anzustellen, um dem Narzissmus des anderen gerecht zu werden.
Da ist echt was dran. Also, das kann ich nachfühlen. Was
das ist alles nicht bewusst so, aber dabei kommen die halt nie ans Ziel. Katharina Schuldner erlebt das ja in ihrer Praxis in Wien genau so ziemlich oft.
Meist findet man bei Betroffenen ein sehr hohes Anspruchsniveau oder einen starken Perfektionismus. Das heißt, solche Menschen versuchen immer, es Narzissten recht zu machen. Und das ist aber etwas, was in der Regel nicht gelingen kann. Indem man das aber immer wieder sozusagen probiert, ist das eine perfekte Angriffsfläche für den Narzissten, weil er dann das Gegenüber immer wieder in diesem kranken Spiel halten kann. Ja? Etwas anderes ist zum Beispiel, wenn ein Betroffener sehr stark zu Schuldgefühlen neigt, dann wird er sozusagen die Schuldgefühle, die ihm der Narzisst umhängt, immer wieder annehmen, die Schuld bei sich selbst suchen und dann auch immer wieder in dieser Beziehung gefangen bleiben, weil er sich selbst als passives Opfer sieht.
Na, wie entzieht man sich dem? Ich meine, ist das therapierbar? Nach allem, was ich so gelesen habe, ist es wohl wesentlich leichter, als Co-Betroffener sein Verhalten zu ändern oder sich für sich Maßnahmen zu ergreifen, als dass man versucht, den anderen zu ändern. Ne?
Kann es einfach nur gehen im Grunde. Ne?
Ja, also man darf ja auch nicht vergessen, dass das eine Störung ist, die ganz tief in dem Narzissten drin sitzt. Der ist ja nicht einfach nur mutwillig ein Menschenschinder, der ist ja selbst in seelischer Not die ganze Zeit.
Also ich glaube, es ist ja eh immer so im Leben, dass man leichter an sich selbst arbeiten kann als an den anderen, ne, weil die ja auch immer weggehen mitten in der Arbeit. Also so wie ich es verstanden habe, ist Narzissmus ja eigentlich nur therapierbar, wenn der Narzisst irgendwo selber erkennt, dass was falsch läuft. Ne? Wenn er von selbst was ändern möchte. Mhm. So erklärt es auch Bärbel Wadecki.
Denn Therapie heißt immer, ich habe eine Einsicht in mein Leid. Und solange jemand nicht leidet, wird er auch nicht in Therapie gehen. Und wenn er geschickt wird, dann wird er die Therapie torpedieren. Ist aber jemand an dem Punkt, wo er sagt, Mensch, jetzt habe ich alles verloren. Ich habe meine Beziehung ruiniert. Ich bin schon wieder verlassen worden. Ich habe vielleicht sogar meinen Job aufs Spiel gesetzt. Und wenn, ich sage immer, wenn so die narzisstischen Stabilisatoren wegbrechen, ja, also zum Beispiel Alter, ist ja auch etwas, was für narzisstische Menschen schrecklich ist. Man ist nicht mehr so fit, man ist nicht mehr so schön, der Körper, der runzelt. Und das kann solche Leidensstufen, ja, nicht mehr gefragt zu sein, nicht mehr im Job zu sein, keine Bestätigung mehr zu kriegen, das kann jemand in eine Krise bringen, wo er dann sagt, oh, jetzt ist es wohl an der Zeit, mich mal mir zuzuwenden und zu gucken, wie kann ich mein Leid geringer machen und wie kann ich zu einem zufriedenen Menschen werden.
Wenn der das nicht macht, nicht hat, dann bleibt einem eigentlich nur, so wie du es ja auch schon gesagt hast, bleibt einem nur die Abgrenzung, oder? Also in dem Verhältnis klare Grenzen zu setzen, für seine eigenen Bedürfnisse klar einzustehen. Was willst du sonst machen?
Nein, auf jeden Fall nicht ständig versuchen, es dem anderen irgendwie recht zu machen. Das führt ja dann nirgendwo hin. Ne? Nach allem, was uns jetzt die Therapeutinnen und Therapeuten erzählt haben, kann das ja auch nur nach hinten losgehen. Also landet am Ende bei dir selber. Also am besten, man befreit sich so weit wie möglich aus irgendwelchen Abhängigkeiten vom Narzissten.
Auch wenn es schwer ist. Ne?
Ja, klar.
Also es klingt nicht so, als könnte man mit einem Narzissten eine Partnerschaft, eine Freundschaft oder ein gutes Arbeitsverhältnis haben. Wie will man das machen? Also es klingt so, als müsste man dann weg aus der Beziehung, aus dem Job, wenn der Narzissmus wirklich ausgeprägt ist. Es kann ja kein gleichmäßiges, gleichberechtigtes Verhältnis werden. Geht ja nicht.
Ja, also zumindest hat man das Gefühl, wenn man sehr nah beieinander war, das dann irgendwie freundschaftlich auf eine Distanz zu bringen, das dürfte ziemlich schwierig sein, weil da für den Narzissten so eine tierische Enttäuschung dann da drin steckt. Ne?
Ja, warst du dann überhaupt wirklich nah?
Ja. Also die österreichische Therapeutin Katharina Schuldner sagt aber auch, manchmal kann man schon aktiv was machen, aber bei minderschweren Fällen jetzt.
Wenn Narzissmus nicht sehr stark ausgeprägt ist, dann kann es helfen, wenn man einem Narzissten ein sehr behutsames Feedback gibt, sodass der Narzisst auch lernen kann, seine eigenen negativen Gefühle wie zum Beispiel Scham oder Angst oder Furcht vor Ablehnung, dass er das ausdrücken kann und zeigen kann. Dann kann das dem Narzissten selbst helfen. Aber prinzipiell ist es eben wichtig, wirklich nicht zu versuchen, ihn zu therapieren oder es ihm recht zu machen, weil da kann man nur verlieren.
Und wenn auch Sie mit Ihrer Analyse der verhandelten Problemstellung erstmal fertig, aber noch lange nicht am Ende sind,
dann geht es Ihnen vielleicht wie dem russischen Dichter Maxim Gorki, von dem folgender Satz überliefert ist.
Nach manchem Gespräch mit einem Menschen hat man das Verlangen, einen Hund zu streicheln, einem Affen zuzuwinken und vor einem Elefanten den Hut zu ziehen.
In diesem Sinne, das letzte Wort bei Ein Satz für zwei haben niemals wir, sondern immer ein Tier. Heute
der Schimpanse. Ein sehr empathiebegabtes Tier, das sogar, so sagen es Forscher, in der Lage ist, sich in andere Tiere hineinzuversetzen.
Auch wenn es an dieser Stelle vielleicht nicht so klingt. Tschüss,
sagen Schrag
und Schröder.
Nächste Woche bei Einsatz für zwei beschäftigen wir uns mit dem Satz eines deutschen Models. Ich will, dass sich jeder verteidigen kann und das Verteidigungsmittel selbst wählen darf.
Mit anderen Worten, sie möchte gerne, dass man Schusswaffen zur Selbstverteidigung mit herumtragen darf. Über Sinn und Unsinn von solcher Bewaffnung sprechen wir in der nächsten Folge unter anderem mit der Dame selbst, mit der Polizeigewerkschaft und mit jemandem, der in den USA erlebt, was es heißt, in einer Gesellschaft zu leben, in der Waffen wie selbstverständlich frei verfügbar sind.